Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
Willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir sind immer wieder für spannende Geschichten an ganz unterschiedlichen, schönen und interessanten Orten für euch unterwegs. Und zu diesen Orten nehmen wir euch in diesem Podcast mit. Für eine gute halbe Stunde gehen wir auf Kopfreise. Diesmal in eine Stadt, in die sich meine Reisebegleitung dieses Podcasts schockverliebt hat, nach Belfast nämlich, Nordirlands Hauptstadt. Mein Name ist Silvia Tiburski und unsere Belfast-Reiseführerin ist heute
Tinka Dippel, Chefredakteurin von Merian.
Tinka, du hast ja am Ende unserer letzten Folge schon angekündigt, dass dir in dieser Stadt so richtig das Herz aufgegangen ist. Woran lag das eigentlich?
Naja, ich kannte Belfast natürlich vor allem, wie viele andere wahrscheinlich auch, aus den Nachrichten meiner Kindheit. Und da wurde vor allem über den Konflikt und auch über Bomben berichtet. Ich kannte es auch aus Liedern, wie zum Beispiel Belfast Child von den Simple Minds. Und klar, ich hatte jetzt gelesen, dass sich ganz vieles verändert hat seit dem Friedensabkommen. Das ist ja auch schon über 25 Jahre her. Aber dann kam ich da an und mich hat selten das Leben so direkt angesprungen wie dort. Also die Lust am Leben, die Freude am Ausgehen und auch so eine Wertschätzung von allem, was die Menschen hier schlicht lange nicht hatten. Und so eine Wertschätzung, die kannst du dir halt nicht herzaubern und die gibt's bei uns in dieser Form so nicht. Diese Stadt, die rennt jetzt so richtig nach vorne. Musik, Street Art, Food-Szene, Architektur. Das ist alles echt vielseitig und total interessant. Und gleichzeitig lebt die Stadt mit ihren Eigenheiten, hebt jetzt auch Schätze aus ihrer Historie, die lang immer hinter diesem Konflikt zurückgestanden haben, also Stichwort Titanic, aber auch viele andere.
Ja, das Wrack der Titanic, die übrigens hier in Belfast gebaut wurde, das wurde 1985 im Nordatlantik entdeckt, 13 Jahre bevor das Karfreitagsabkommen dann den Bürgerkriegszustand in Nordirland beendet hat. Damals hatten aber die wenigsten auf dem Schirm, dass die Titanic eine Belfasterin war, denn die lief ja hier vom Stapel.
Und das Potenzial dieser Geschichte hat auch Belfast dann erst richtig für sich entdeckt, als einigermaßen Ruhe eingekehrt war. Und das passte natürlich dann zeitlich auch ganz gut, dass ungefähr zu dieser Zeit das Wrack entdeckt wurde. Ein Jahr, glaube ich, bevor das Abkommen unterzeichnet wurde, kam dann ja auch der Film, also Titanic, in die Kinos. Und da war dann klar, okay, das hat richtig Potenzial. Und die Stadt, die musste sich ja irgendwie auch ein Stück weit neu erfinden. Und das hat sie wahnsinnig clever gemacht, nämlich total vielschichtig. Also mit der Titanic, da tauchen wir gleich noch sehr viel tiefer ein. Die hat eine ganz lange Whisky-Tradition, eine tolle Uni mit einer langen Geschichte. Die war lange ganz führend in der Leinenproduktion. Also da gibt es lauter Schätze, die sie jetzt sehr gekonnt ins Licht drückt. Und was mich besonders beeindruckt hat, ist, der Konflikt, der ist ja nicht weg. Der ist erstens immer noch sichtbar und er ist auch immer noch Thema. Und das macht es irgendwie umso anrührender zu sehen, wie eine Stadt, die so viel mitgemacht hat, auflebt, ohne einen Konflikt auszuklammern.
Lass uns doch einmal kurz nochmal diese Geschichte im Schnelldurchlauf erzählen. Also Engländer und Schotten hatten Irland ab dem 16. Jahrhundert besiedelt, teils auch schon vorher, und die katholischen Iren verdrängt. Ab 1801 gehörte Irland, die ganze Insel, dann offiziell zu Großbritannien. 1921 wurde Irland nach einem Unabhängigkeitskrieg erst ein Freistaat innerhalb des britischen Empire und 1948 dann wieder ein souveräner Staat, allerdings ohne Nordirland. Das blieb dann Teil des britischen Königreichs. Ende der 60er eskalierte dann dieser Konflikt in Nordirland vor allem. Es gab Bomben, harte Fronten und auch viele Tote. Und 1998 dann das Friedensabkommen. Das war ja dieses, was du schon erwähnt, das Karfreitagsabkommen. Das sah dann eben die Entwaffnung der paramilitärischen Truppen auf beiden Seiten vor, auf katholischer und protestantischer Seite. Und es setzte die Forderung Irlands nach einer Wiedervereinigung mit Nordirland aus, schloss aber auch die Wiedervereinigung nicht aus. Und damals stimmten 94% der Iren für das Karfreitagsabkommen und 71% der Nordiren. Also schon ein ziemlicher Unterschied.
Ja, klarer Unterschied in diesen Zahlen. Und das zeigt, dass das Trauma in Nordirland noch klar deutlich größer war. Also hier spielten sich die meisten Gewalttaten ab, zum Beispiel eben der Bloody Sunday, über den U2 ja auch das Lied gemacht haben, Sunday, Bloody Sunday. Das spielte sich 1972 in Derry oder Londonderry ab. Das ist gut 100 Kilometer nordwestlich von Belfast gelegen. Aber auch in Nordirlands Hauptstadt gab es viele Tote und das ging immer so hin und her. Die Stadt hat einfach in einem dauernden Angstzustand gelebt. und in beiden Städten haben sich richtige, also in Derry und in Belfast haben sich richtige so kleine Enklaven gebildet, wo dann jeweils nur Katholiken oder Protestanten gewohnt haben.
Und gibt es das noch, diese räumliche Trennung, und spürt man das eben noch heute?
Mal ganz grob eingeordnet war das immer so, der Osten ist eher protestantisch, da siehst du auch heute noch wahnsinnig viele Union Jacks, und der Westen ist eben eher katholisch, und es gibt die sogenannten Peace Lines. Das ist irgendwie ein sehr harmloser Name für sehr, sehr hohe Mauern, die zu der Zeit zwischen diesen Communities gebaut wurden. Und das ist wirklich Wahnsinn. Du siehst zum Teil so Schichten von Eskalation. Also da gibt es eine Mauer und auf der Mauer dann plötzlich nochmal ein Zaun und auf dem Zaun nochmal Draht. Das ist dann immer, wenn es wieder hochkochte, haben die dieses Ding noch höher gebaut. Und das hat natürlich auch was sehr Brutales, im Schatten von so einer Mauer zu leben. Und die ziehen sich da überall durch. Und dann siehst du auch, wie verschachtelt das zum Teil ist, dass da eben auch so Enklaven sind. Ich habe einen Fotografen getroffen, Frankie Quinn, der lebt in einer katholischen Enklave im Osten, also in diesem sehr hardcore protestantischen Gebiet. Und der fotografiert seit Jahrzehnten diese Peace Lines und hat mir dann ganz viele gezeigt. Die sind inzwischen auch voller politischer Botschaften. Es gibt auch ganze Touren, das sollte man unbedingt machen, wo man diese ganzen Murals und Graffitis sich mal angucken kann und auch versteht, was die sagen. Da sind dann irgendwelche Ikonen abgebildet, die gestorben sind im Kampf und was weiß ich. Also das muss man erstmal deuten können. Und der hat mir eben auch gezeigt, wo die überall noch stehen. Und die dürfen auch nicht einfach abgebaut werden. Also das ist wohl polizeilich vorgegeben, welche da weg können. Die sind noch sehr, sehr, sehr präsent.
Ja, also es klingt, als würde man auf jeden Fall so eine Tour mal machen sollen, dass einem das
unbedingt
erklärt wird.
Ja.
Du hast nach deiner Reise dorthin mir erzählt, dass der Nordirland-Konflikt für Reisende, die jetzt hinfahren, noch einen ganz interessanten Nebeneffekt hat. Dass Belfast eben noch nicht so overtouristed ist, also noch nicht so voll und auch nicht so teuer, ne, wie jetzt zum Beispiel London oder Dublin.
Ja, ist deutlich günstiger. Aber das haben natürlich die Leute inzwischen auch entdeckt. Und es geht jetzt auch so richtig los, ne? Es kommen auch Kreuzfahrtschiffe, es wachsen Hotels, es gibt die Titanic-Erlebniswelt. Aber die Stadt hat eben auch immer noch diesen Stempel. Und es gibt diese Einwohner, die sich immer noch so total freuen, dass jetzt Leute kommen. Also die sind auch immer noch so ein bisschen ungläubig. Hey, hier halten jetzt Kreuzfahrtschiffe. Selten eine Stadt erlebt, die sich so über Kreuzfahrtschiffe freut.
Ja, das stimmt.
Die sind halt, jeder will dir was zeigen, jeder will dir was erzählen. Also die haben so überhaupt nicht dieses, oh, es ist uns schon zu viel und warum kommen diese ganzen Leute? Eben gar nicht.
Mhm. Lass uns nochmal zur Titanic kommen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum so viele kommen. Belfast liegt an einer sehr breiten Bucht, wo der Fluss Lagan in die Schottische See fließt. Und dort liegt auch die Werft Harland & Wolff. Das war lange Zeit eine der größten Werften überhaupt. Ich glaube, mit mehr als 30.000 Mitarbeitern. Und die hat eben die Titanic gebaut.
Diese Geschichte von dieser Werft ist super interessant und auch super präsent, auch optisch. Es gibt zwei riesige gelbe Kräne von Harland & Wolff. Und die stechen da so richtig raus. Das sind so richtige Belfast-Ikonen. Die kannst du als Souvenir in jeder möglichen Form kaufen, so wie die Titanic übrigens auch. Bei uns steht sie jetzt als Holzminiatur auf unserem Fernseher. Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Ecke.
Also es gibt seit 2012 auch das Titanic-Museum, habe ich mir im Netz mal angesehen. Das sieht schon ganz interessant aus und auch ziemlich beeindruckend architektonisch mit so einer silbernen Aluminiumfassade, fast so wie so ein Eisberg von außen.
Ja, das ist tatsächlich auch mehr so eine Titanic-Erlebniswelt. Da ist ganz viel Show drin. Also du kannst da lange durchlaufen und dann ist da wie so eine Art Aufzug, der sich dann wieder durch einen Teil der Geschichte bringt. Viele Filme, viel Multimedia, aber wirklich interessant, und du erfährst auch irre viel über die Geschichte der Stadt, Einzelschicksale von Leuten, die aus unterschiedlichsten Gründen dann auf der Titanic gelandet sind, auch zum Teil, weil sie einfach da gearbeitet haben. Also du erfährst jede Menge zum Schiff und zur Stadt, und die beiden gehören tatsächlich ein Stück weit zusammen. Ich war 2 Stunden da drin, fand das eher kurz. Also weil ich ja auch ein paar andere Sachen zu recherchieren hatte, musste ich mich loseisen.
Okay, klingt, als würde man da auf jeden Fall rein wollen, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Es waren zum Beispiel letztes Jahr um die 800.000 Besucher. Und das lohnt sich aber, dorthin zu gehen, denn ein paar hundert Meter weiter gibt es dann noch die Titanic Filmstudios, die früher auch Teil dieser Werft waren, also dieses Gebäude.
Ja, das ist natürlich ein riesiges Gelände, und das haben sie jetzt auf unterschiedlichste Art erschlossen. Da gibt es übrigens auch noch das, ich glaube, das heißt sogar Titanic Hotel, direkt gegenüber der Titanic-Erlebniswelt. Selbst da drin lohnt es sich, eine Tour zu machen, weil man da auch wieder ganz viel über die Geschichte von Harland & Wolff erfährt. Aber zu den Studios, da wurde übrigens nicht etwa Titanic gedreht. Da pilgern jetzt massenweise Besucher aus einem ganz anderen Grund hin. Diese Studios und auch andere Teile Nordirlands sind Schauplatz von Game of Thrones. Und das ist inzwischen, glaube ich, fast noch ein größeres Aushängeschild, das die Stadt sehr clever nutzt. Also es gibt diverse Touren und so Schaubilder. Also das ist alles extrem gut gebucht.
Ich bin da ehrlich gesagt raus. Das war nie so meine Serie, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Kult da wirklich Millionen Pfund in die Kassen spült.
Ja, ich habe die Serie bisher tatsächlich auch ausgeklammert, aber diese Ecke am Lagen, die mag ich wirklich sehr. Also da fliegen so die kreischenden Möwen über dich und da treffen sich eben Historie und hier und jetzt total anschaulich.
Lass uns doch mal nach Belfast reingehen. Das ist ja nicht das Zentrum, ne, wo das Titanic-Museum ist.
Ja, sie nennen das Titanic Quarter, aber das ist ganz nah am Zentrum. Also wir sind einfach auf der anderen Seite des Flusses und dann spazierst du so ein bisschen am Ufer längs und dann geht es über eine Brücke und dann bist du innerhalb von ein paar Minuten wirklich im Zentrum. Und da sollten wir auf jeden Fall zur City Hall gehen, also dem Rathaus. Das ist wirklich ein sehr beeindruckendes Rathaus, sehr opulent, hat so eine 53 Meter hohe Kuppel, ist umgeben von so einer Grünanlage. Da sind auch immer ganz viele Leute, die da zum Teil einfach sitzen und Pause machen aus den umliegenden Büros, aber natürlich auch viele Touristengruppen. Und drumrum sind immer diese ganzen Busse unterwegs. Ich fand, das sah sehr lustig aus, die wie Tetris spielen, so um diese City Hall. Die wurde 1906 fertiggestellt, also so zu einer Zeit, von der sie quasi auch zeugt in ihrer Opulenz, als Belfast wirklich eine boomende Industriestadt war. Vor allem eben durch Leinen, also Linenopolis wurde sie genannt, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da wuchs die Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte von 87.000 auf 350.000, also wirklich Boomtown. Und übrigens ist sie heute ungefähr noch bei, man sagt immer so, um die 340.000 Einwohner. Also eine sehr nennenswerte, eben aber auch gut überschaubare Größe. City Hall, unbedingt reingehen. Es ist echt einfach architektonisch und es ist einfach ein toller Bau. Und da gibt es auch wieder eine kleine, feine Ausstellung. So klein ist sie gar nicht, geht durch mehrere Räume, aber also ich finde sie überschaubar zur Geschichte der Stadt. Und auch da spielen die Troubles, so heißt der Konflikt hier, natürlich auch eine große Rolle.
Zu diesen Troubles würde ich gerne nochmal einen Film empfehlen. Belfast von Kenneth Branagh. Das ist ein Schauspieler und Regisseur, der von hier kommt. In dem Film geht es um seine eigene Kindheit in der Stadt in den 1960ern und vor allem um den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Aber es gibt noch so einen heimlichen Star in diesem Film, nämlich die Musik, speziell von Van Morrison.
Ja, und das gehört auch total zu dieser Stadt. Also Belfast ist eine totale Musikstadt. Und Van Morrison ist einer der berühmtesten Söhne, der ist aufgewachsen in East Belfast.
Das ist dann also der protestantische Teil im Osten, ja?
Ja, genau. Mhm. Ich habe da eine Fahrradtour auf seinen Spuren gemacht. Das war total interessant. Ich dachte irgendwie, ich kenne den eigentlich gar nicht so, aber irgendwie sind einem die Lieder ja dann doch geläufig. Und der Typ, der mich da rumgeführt hat, der hat dann immer an bestimmten Orten Musik angemacht dazu und hat mir das dann nochmal gezeigt. So, ja, guck, und da erzählt er von der Straße oder von dem Feld. Und dann merkst du, dass diese Straßen seiner Kindheit und Jugend, die spielen wirklich eine Riesenrolle in seinen ganzen Liedern. Und du tauchst da in so eine eher ganz normale, unspektakuläre Nachbarschaft ein, bist wirklich in seiner Kindheit unterwegs. Es gibt da aber auch noch jede Menge andere und deswegen ist im November 2021 Belfast von der UNESCO zur City of Music ernannt worden. Ich habe da noch einen Tipp. Ich habe eine Tour gemacht mit Dolores Fisher. Das ist eine Frau, die jetzt selber mal in einer Punkband gespielt. Die ist total cool und die liebt und lebt diese Musikstadt sehr. Und wenn du mit der mal 2 Stunden rumgelaufen bist, hast du das Gefühl, okay, die sitzt hier wirklich in allen Ritzen, die Musik. Genau, ich habe ja gesagt, es spielen inzwischen auch andere eine Rolle. Unbedingt zu nennen ist da die Band Snow Patrol. Also das Lied Chasing Cars oder Mein Liebling ist Run habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und der Bandleader und Sänger Gary Lightbody war einer der Mitbegründer eines Ortes, an den wir jetzt unbedingt gehen müssen. Das ist nämlich das Oh Yeah Music Center.
Oh yeah, Music Center. Das ist schon mal ein super Name, finde ich.
Ja, ja, das ist so ein totaler Belfast-Name. Und also wir sind jetzt mitten im Cathedral Quarter. Das werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer ansehen. Aber jetzt bleiben wir erstmal im Oh Yeah Music Center. Da können Bands sich zusammenfinden, proben, aufnehmen, auftreten. Also passiert einfach irre viel. Da gibt es auch eine kleine Ausstellung zu den verschiedenen herausragenden Bands und Musikern aus der Geschichte der Stadt. Und wenn du da auf dem Dach stehst und unter dir wummert, so dass dieses ganze Cathedral Quarter und die verschiedenen Pubs, dann merkst du, wie viel Musik da drin steckt. Ich stand da oben mit Charlotte Dryden, die leitet das Oh Yeah Music Center. Das ist eine tolle Frau, die sollte man unbedingt näher kennenlernen.
Das können wir jetzt auch, denn ich habe mit ihr gesprochen nochmal für diese Folge. Wir haben ein bisschen über das Oh Yeah Music Center und Belfast an sich gesprochen und wie sie die Stadt empfindet. Du bist in Derry, auch Londonderry genannt, aufgewachsen. Wie bist du dann nach Belfast gekommen?
Derry ist eine kleine Stadt, hatte aber damals schon eine kreative Szene mit Musik. Und diese Kunst half den Menschen, mit den schwierigen Zeiten umzugehen. Und in Belfast war das genauso. Aber ich bin dann zum Studieren erstmal nach London gegangen und 98 nach Nordirland zurückgekehrt, kurz nachdem das Karfreitagsabkommen unterzeichnet worden war. Das war aber eher Zufall. Auch wenn ich damals schon merkte, dass sich Nordirland zum Positiven veränderte und sich sicherer anfühlte. Nach Belfast bin ich ehrlich gesagt vor allem gezogen, um einen Job zu finden. Ich bin dann ziemlich schnell mit der lokalen Musikszene in Kontakt gekommen. Viele Bands zogen damals nach Belfast, weil es dort einfach mehr Clubs und Bühnen für sie gab. Ich organisierte Auftritte und arbeitete als Musikjournalistin. Und damals habe ich mich in die Stadt verliebt. Seitdem lebe ich hier. Ich habe gesehen, wie die Stadt gewachsen ist und sich entwickelt hat. Und es ist wirklich eine Stadt, die man als Reisende genießen kann, aber auch als Einwohnerin. Und natürlich hatte sie immer eine große Musikgeschichte.
Du hast dich schnell in die Stadt verliebt. Woran lag das?
Wahrscheinlich die Musikszene und die Gemeinschaft in dieser Szene. All die Bands, die nach Belfast kamen und dafür sorgten, dass es eine richtig tolle Stadt wurde, in der es Spaß machte, auszugehen und Live-Musik zu erleben. Weißt du, eine meiner ersten Erinnerungen daran, in Belfast zu leben, war, wie ich in den Club The Limelight ging. Ein großartiger Veranstaltungsort, wo viele Bands auf ihrem Weg nach oben Station gemacht haben. Oasis zum Beispiel. Und dann gibt es The Empire, ein wunderschöner Konzertort, der wie der Ballsaal der Titanic aussieht. Also ja, die Musikszene zog mich an und führte dazu, dass ich mich mit dieser Stadt verbunden gefühlt habe.
Wie würdest du denn jemandem die Stadt beschreiben, der noch nie hier war?
Ich würde jemandem, der noch nie hier war und bei Belfast zuerst an den Nordirland-Konflikt denkt, dem würde ich sagen, klar, das ist Teil unserer Geschichte. Und die können wir nicht loslassen. Aber wir schauen auch nach vorn. Aber für mich ist Belfast eine kleine Stadt, die alles hat, was man sich wünscht, wenn man sich für Kultur interessiert. Wir haben das wunderschöne Cathedral Quarter, wo wir unseren Sitz haben, mit Kopfsteinpflaster und vielen Pubs und Restaurants. Hier herrscht eine sehr nette, sehr positive Energie. Die Leute sind sehr freundlich. Dann haben wir das Titanic Museum, einen riesen Anziehungspunkt für Touristen. Wir haben wunderschöne Gebäude wie die Konzertbühne in der Ulster Hall und die Oper. Und wir sind schon vor ein paar Jahren die UNESCO City of Music geworden. Aber natürlich wussten wir auch schon vorher, dass wir eine große Musikstadt sind. Schließlich kommt Van Morrison von hier. Snow Patrol kommt von hier. Bicep. Es gibt viele Talente, die aus Belfast kommen. Und man kann manche der Orte besuchen, wo diese Leute aufgewachsen sind.
Du hast von einigen Persönlichkeiten erzählt, die aus Belfast stammen. Hast du ein paar von denen kennengelernt?
Ja, also Van Morrison nicht, obwohl ich das sehr gerne würde. Aber vor ein paar Jahren, als er beim Eastside Arts Festival dabei war, hatte ich Tickets und habe unter anderem ein Konzert gesehen, das er in seiner früheren Highschool gegeben hat. Die Orangefield High School. Und er spielte da auf der alten Bühne in der Aula vor 400 Leuten. Das war unglaublich, wirklich wunderschön. Aber Gary Lightbody habe ich kennengelernt. Tatsächlich habe ich mich gerade vor 2 Tagen mit ihm getroffen. Und die Leute der Band Ash sind gute Freunde von uns. Das Oh Yeah Music Center ist nach einem ihrer Songs benannt. Wir kennen all diese Leute sehr gut, sind gute Freunde, wunderbare Menschen. Und sie sind sehr stolz auf ihre Wurzeln. Du wirst feststellen, die besten Konzerte sind die Homecoming-Konzerte, die sie hier geben, weil dann die Stimmung im Publikum richtig gut ist.
Wer ist denn dein absoluter Lieblingsmusiker aus Belfast?
Oh meine Güte, ich weiß nicht. Es gibt so viele. Also ich liebe Duke Special. Er ist ein brillanter Künstler, ein fantastischer Songschreiber. Er hat einen Song namens Freewheel rausgebracht vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist einer der Gründe, dass ich mich in Belfast verliebt habe, als ich damals sein Konzert beim Cathedral Quarter Arts Festival besucht habe. Also ja, ich entscheide mich für Duke Special als meinen absoluten Lieblingskünstler aus Belfast und den Song Freewheel als meinen Lieblingssong.
Du kennst Belfast jetzt seit 20 Jahren. Wie hat sich die Stadt in der Zeit verändert?
Also es gibt mehr Kulturinstitutionen und Orte, wo Konzerte stattfinden. Auch die Skyline hat sich verändert. Es wurde viel gebaut. Die Odyssey Arena, das Titanic Center. Als wir vor 17 Jahren mit dem Oh Yeah Music Center in das Cathedral Quarter gezogen sind, waren wir eine der ersten Kulturorganisationen, die hierher kamen. Denn die Gegend litt noch immer unter den Folgen des Nordirland-Konflikts. Früher hatten die Leute Angst, hierher zu kommen. Leute, die etwas älter sind als ich, haben mir erzählt, dass man damals einfach nicht in dieses Viertel ging. Es war sehr gefährlich. Die Veränderung ist einfach unglaublich. Das Viertel ist heute das blühende, pulsierende Herz der Stadt. Und ich freue mich total zu beobachten, dass diese Veränderung jetzt auch in anderen Vierteln in Belfast stattfindet. Im Leinenviertel etwa, wo früher die Textilindustrie war. Und was mir noch große Freude bereitet, ist zu sehen, wie die Street Art die Stadt zum Leben erweckt. Du kannst durch die Stadt spazieren und dir diese wirklich tolle Graffiti-Kunst angucken. Für eine eher kleine Stadt ist das unglaublich. Oder reden wir über Kaffee. Vor 20 Jahren hätte man keinen ordentlichen Kaffee in Belfast bekommen. Und jetzt gibt es ihn überall. Wenige Meter von wo auch immer du bist, eine riesige Auswahl.
Was machst du heute noch nach unserem Interview?
Heute Abend gehe ich in die Ulster Hall, um eine Theaterproduktion eines sehr talentierten Komponisten zu sehen, Connor Mitchell. Sein neues Projekt heißt Symphony of Riot, die Symphonie der Aufstände. Er ist wirklich ein großartiger Opernkomponist. Vor ein paar Jahren hat er ein Stück namens Abomination, die Abscheu, geschrieben, über den Skandal um die protestantische Partei in Nordirland, die DUP. Und das war eine so kluge Art, ein politisches Thema zu wählen und diesen Skandal für eine Opernproduktion zu nutzen. So brillant. Sein neues Stück handelt von Musik und Aufständen und darin sind wir hier in Nordirland ziemlich gut.
Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dass ich eine Spotify-Liste erstelle. Vielleicht hat Charlotte da noch ein paar Tipps für uns. Den Link schreiben wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
Und bevor wir jetzt weiter durch das Cathedral Quarter laufen, stellen wir euch noch in einer kurzen Pause die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Die hat das große Coverthema Wellnessreisen in ganz unterschiedlichen Facetten. Es geht um Sleep Tourism, Ayurveda, das legendäre Karlsbad, die Klinik La Prairie und um Dayspas.
Außerdem wie in einem großen Stadtporträt, eine Reise in die Antarktis und die Kulturhauptstadt Tartu. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. Das Cathedral Quarter, wo ja das Oh Yeah Music Center ist, das müssen wir uns nochmal näher anschauen, finde ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da echt gut feiern gehen kann, oder?
Absolut. Es ist aber tatsächlich auch der älteste Teil der Stadt. So ein Dreh- und Angelpunkt, das muss man, glaube ich, einfach mal erwähnen, ist die St. Anne's Cathedral. Und auf der sitzt so eine Stahlspitze, Spire of Hope heißt die. Und die wird auch nachts beleuchtet, also so ein guter Orientierungspunkt. Diese Kirche, die steht nämlich auf relativ softem Untergrund und konnte sich daher rein gewichtstechnisch keinen Turm leisten. Und jetzt hat man sowas in der Art durch diesen Spire of Hope. Diese ganze Ecke hier, die war während der Troubles quasi No-Go-Area. Also ich konnte mir das immer nicht vorstellen, aber das haben sie alle so erzählt. Wer überhaupt auf die Idee gekommen ist, in einen Pub zu gehen, der musste dadurch so eine Art vorgelagerten Kontrollkäfig. Und dieses Ganze, was du da jetzt siehst, Leben auf den Straßen und so, das war alles so nicht das. Ich glaube, es war wirklich einfach wahnsinnig viel Angst, die immer mit dabei war. Einer meiner liebsten Pubs da, der heißt Sunflower, der hat diesen Käfig noch, aber der hat den jetzt bunt angemalt. Sonst haben sie natürlich alle geschaut, dass sie das loswerden. Und jetzt hast du da eben wirklich, wo früher No-Go-Area war, eigentlich so die Ecke, wo alles passiert. Das Oh Yeah mittendrin. Dann hast du so total Instagrammable Ecken. Eine, die ist dafür wie gemacht. Das ist so eine kleine Gasse.
Der Commercial Court.
Und da ballen sich Pubs. Also der Duke of York zum Beispiel, The Dark Horse, The Harp. Und da hängen so ganz viele so Leuchtschriften und solche bunten Schirme aus aus Leuchtröhren. Und da macht natürlich jeder irgendwie seine Fotos und da hängen sie alle ab, vor allem so um 5, 6, so Afterwork-mäßig. Und ich fand tatsächlich ganz lustig, dass ich irgendwann rausgefunden habe, dass alles da so ziemlich demselben Typen gehört in dieser Ecke. Also da gibt es auch noch einen ganz tollen Whisky-Laden mit dem schönen Namen The Friend at Hand. Du weißt ja, dass ich große Whisky-Liebhaberin bin und das ist wirklich der Wahnsinn. Also kannst auch ganz viel so Mini-Fläschchen kaufen und so. Genau, und dieser Typ hat einfach wahnsinnig viel zur Belebung dieses Viertels beigetragen. Und jetzt reiht sich da wirklich ein Pub an den anderen. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wo der eine anfängt und der nächste aufhört. Und dann gibt's mittendrin auch ein echt super cooles, stylisches und freundliches Fine-Dining-Restaurant. The Muddlers Club heißt es. Kann ich sehr empfehlen. Und sehr auffällig, jede Menge Street-Art. Und zwar wirklich vom Feinsten. Da gibt's auch ein Festival und Leute, die das vorantreiben. Also großartig.
In der Ecke hattest du, glaube ich, auch noch ein besonders nettes Interview, hast du mir erzählt. Du hast dich in einem dieser Pubs mit Paul McVeigh getroffen. Das ist ein Schriftsteller, nicht zu verwechseln mit dem Fußballer Paul McVeigh, der auch aus Belfast kommt. Und der Autor Paul McVeigh, der erzählt in seinem Buch Guter Junge, heißt das, von einem 10-jährigen Jungen, der im katholischen Teil von Belfast aufwächst und die Troubles, also den Nordirland-Konflikt, hautnah erlebt. Genauso übrigens wie der Junge in Kenneth Branaghs Film, der im protestantischen Teil groß wird. Ich habe den Roman gerade für diese Folge jetzt gelesen und mochte den wirklich, wirklich sehr. Sehr rührend und auch sehr humorvoll zum Teil geschrieben. Was hat dir denn Paul McVeigh über sich erzählt? Das klingt alles so ein bisschen autobiografisch in dem Roman.
Ja, das ist es. Ich muss, glaube ich, erst nochmal erzählen, wie es zu diesem Treffen kam, weil das erzählt einfach viel über ihn und auch über Belfast. Ich war in einem Buchladen namens No Alibis, also keine Alibis. Und der befindet sich im Queens Quarter, da kommen wir nachher noch hin, sehr schöner Buchladen. Und blätterte mich da so durch und kam ins Gespräch mit dem Typen, der den Laden betreibt. Und habe dann gesagt, so Mensch, hier, ich habe den Roman in der Hand. Und der kannte Paul und ich habe dann nur gesagt, ja, aber ich hatte das nämlich vorher auch schon gelesen, dass der lebt ja in London. Er meinte, nee, der lebt wieder in Belfast. Habe ich gesagt, oh, dann würde ich ihn aber gerne kontaktieren. Und ob er einen Kontakt hat, dann meinte er, schreib ihm doch einfach über Instagram. Gut, das habe ich dann natürlich gemacht, aber dachte, dann schreib mal einem deutschen Bestseller-Autor über Insta, dass du gerade in der Stadt bist und dich gern mal so morgen mit ihm treffen würdest.
Ja, schwierig.
So. Aber so kam es dann. Also er hat sehr schnell geantwortet und wir saßen dann immerhin übermorgen im Pub The Spaniard im Cathedral Quarter.
Und das war bestimmt ein total netter Abend, stelle ich mir vor.
Ja, total, auch so spontan. Also er hatte gesagt, er hat eine Stunde, weil er dann verabredet ist. Und ich sage, ja, ist ja fein. Und da haben wir eben viel über die Stadt geredet, über den Roman, der wirklich ganz viel aus seiner, also ich glaube, das ist sehr, sehr autobiografisch. Also er kommt ja so aus dem Nordwesten der Stadt. Und diese Stimmung seiner Kindheit gibt das Buch wirklich auch irre gut wieder, finde ich. Naja, und dann saßen wir da eine Stunde und dann meinte er, ja, er muss jetzt los. Und ich sage, ja, hast du ja gesagt. Und dann meinte er, ja, was machst denn du jetzt noch? Und ich sage, keine Ahnung. Ja, dann komm doch erstmal mit. Und eine Ecke weiter wartete dann eine Freundin auf ihn. Und das war Melanie, die hatte ich einen Tag vorher interviewt.
Das ist ja lustig.
Das war natürlich großer Zufall, großes Hallo. Und dann war ich dabei. Also keine Widerrede, du kommst jetzt mit. Und zwar zu einem Mezcal-Tasting.
Oha.
Ja, du kannst dir vorstellen, dass das ein feuchtfröhlich, aber auch extrem lustiger Abend war. Und dann trafen wir noch diesen und jenen.
Klingt, als hättest du einen sehr schönen Abend gehabt und jetzt viele Trinkbrüder und Schwestern in Belfast. Warum hattest du denn Melanie eigentlich interviewt? Und was macht die?
Melanie betreibt eines der schönsten Hotels der Stadt.
The Harrison.
Ah ja, davon hattest du, glaube ich, erzählt. Das ist das, wo jedes Zimmer so individuell gestaltet ist und einer Person, die mit Belfast zu tun hat, gewidmet ist. Also zum Beispiel Seamus Heaney, das ist ein Dichter gewesen, ein Literatur-Nobelpreisträger. Oder dem Autor C.S. Lewis, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat, der Sängerin Ruby Murray und natürlich Van Morrison. Das klang richtig gut.
Absolut. Also Melanie hat wirklich ein Händchen und die ist so mit vollem Herzen und ganz großer Leidenschaft dabei. Also als ich sie getroffen habe, da kam sie gerade von irgendeiner Auktion und hatte da wieder irres Zeug mitgebracht. Es gibt ja oft diese Hotels, wo jeder Raum unterschiedlich gestaltet ist. Und ich finde, bei ihr ist es halt wirklich so, dass sie irre Geschichten erzählt auch mit diesen Räumen. Und sie ist jetzt auch eigentlich, kommt sie gar nicht aus dem Gewerbe. Sie hat dieses Haus irgendwie gekauft und dann einfach herausragend schön schön hergerichtet und zwar einfach mit ganz viel Bauchgefühl. Und jetzt ist es ein Haus, das wahnsinnig viel über die Stadt erzählt und die Stadt aber auch reinholt. Also sie macht jetzt ganz viel so Kulturabende und so Artists in Residence Programm, also zum Thema Literatur und auch Musik, also ist auch Paul involviert.
Und dieses Hotel, das liegt aber jetzt nicht im Cathedral Quarter, wo wir eben noch waren, oder?
Nee, das liegt im Queens Quarter, was ich dir eh zeigen wollte. Was man jetzt noch zum Hotel sagen sollte, es ist wirklich eins, das in vielen Listicles als eines der besondersten teilweise weltweit auftaucht. Es ist wirklich wert, da zu wohnen, weil es nicht nur ein sehr lebendiger, sondern auch ein sehr stylischer Ort ist. Und es passt auch sehr gut in dieses Viertel, weil wir sind jetzt in einem ganz anderen Belfast. Wir sind in einem Belfast, das sehr grün ist und gediegen ist. Der Stadtteil ist sehr stark geprägt von der Queen's University, übrigens auch ein irrer Bau, also allein deshalb schon sehr sehenswert. Viele Buchläden, unter anderem der, den ich schon erwähnt habe, No Alibis. Dann gibt es da den Botanischen Garten, da willst du unbedingt hin, der ist wirklich auch sehr, sehr schön. Und direkt neben diesem Botanischen Garten das Ulster Museum, wahnsinnig interessant und wieder, also von den Ursprüngen dieser Gegend bis zu Game of Thrones.
Das ist eine sehr lange Geschichte.
Eine lange Geschichte, eine bunte Geschichte. Ich habe das so im Schnelldurchlauf gemacht. Kleiner Tipp, ich fand eh, dass es ganz, ganz tolle Läden gibt in Belfast und ein richtig toller Souvenirladen ist in diesem Museum. Du hast aber auch in dieser Ecke sehr viele Botschaften, also auch wieder viel Internationalität, also High-Level-Internationalität. Du hast eine tolle Gastrovielfalt, du hast das Lyric Theater ganz nah am Fluss. Also das ist wirklich auch eine richtig schöne Ecke.
Du hast jetzt immer mal wieder Kulinarik anklingen lassen. Ich weiß ja, du hältst da immer die Augen offen. Ich weiß nur, dass Belfast eine lange und intensive Whisky-Tradition hat, hast ja vorhin schon angesprochen. Und dass es dort den Belfast Pub gibt. Das ist also eine Art Riesenbrötchen.
Ja, ja, also so ganz konnte ich auch immer nicht einordnen. Geht es jetzt nur um das Brötchen an sich bei dem Bab oder auch dem, was dann drauf ist? Du bekommst ihn auf jeden Fall zum Beispiel auf dem St. George's Market. Und da musst du sowieso hin. Wir sind jetzt wieder im Stadtzentrum. Und da steht diese Markthalle. Sie wurde erbaut Ende des 19. Jahrhunderts. Superschön. Und die hat freitags, samstags und sonntags geöffnet. Immer mit so einer bisschen unterschiedlichen Mischung der Stände. Da gibt es nämlich auch Klamotten und Souvenirs und natürlich immer richtig gutes Essen. Und den Bab bekommst du dort unter anderem so mit Ei und Bacon und noch so ein paar anderen Sachen. Also auf mich hat das so gewirkt wie ein Full English Breakfast in Sandwich-Form.
Okay, das muss wirklich ein sehr großes Brötchen sein.
Ja, also da musst du dann aber auch, glaube ich, 3 Tage lang nichts mehr zu dir nehmen. Ich habe da so eine Kulinarikführung gemacht und die ging auf diesen Markt.
Okay, und wo seid ihr dann hingegangen?
Und noch ein ganzes Stück weiter. Da waren einige Stationen dabei. Ich hebe jetzt mal noch 2 Highlights raus. Coco Couture, das ist ein unglaublich guter Schokoladenladen. Der ist gar nicht weit von der City Hall. Also da kommt man irgendwann eh vorbei und dann sollte man da mal stoppen. Und Sowers, das ist einer der tollsten Feinkostläden, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Der ist so voll bis oben hin. Ein Laden mit sehr langer Geschichte, wirklich eigentlich eine Sehenswürdigkeit. Und du kannst da super einkaufen, du kannst da aber auch schön in der Sonne sitzen und einen Snack nehmen. Das muss ich übrigens dazu sagen, das hat bestimmt auch mit meiner Belfast-Brille viel gemacht. Als ich dort war, war 5 Tage lang Sommer. Und zwar so richtig Sommer.
Okay, ist das repräsentativ?
Nee, es haben auch alle gesagt, dass das eigentlich nicht möglich ist, was ich da erlebt habe. Also es war ja auch im Sommer, aber es war eigentlich konstant 25 Grad. Und das macht natürlich auch nochmal was mit der Art, wie man so eine Stadt erlebt.
Das stimmt, vor allem wenn man da viel zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist. Wie bist du denn da überhaupt rumgekommen? Also kann man da gut spazieren?
Ja, ja, sehr gut. Also vor allem hier so Zentrum, Cathedral und Titanic Quarter, das kannst du alles wunderbar zu Fuß machen. Und da ist auch unterwegs immer was zu sehen. Ganz toll sind zum Beispiel die Entries. Das sind so super schmale Gassen. Wirklich ganz, ganz schmal. Man muss einfach wissen, wo die verlaufen. Und dann gehst du da durch und da sind auch wieder Pubs und ganz viel Street Art zu entdecken. Wenn du dann aber auch nach East und West Belfast möchtest oder eben ins Queen's Quarter, was man unbedingt machen sollte, dann kannst du natürlich Busse oder Taxis nehmen. Ich empfehle sehr, Fahrrad zu fahren. Also ich war fast überall mit dem Rad, musste mich so ein bisschen an den Linksverkehr gewöhnen, aber sonst fand ich das echt perfekt. Es ist ja generell einfach total wichtig, aus dem Zentrum rauszukommen und auch diese Peace Walls zu sehen. Die sind voller Bilder und Botschaften, erzählen viel über den Konflikt. Im Osten viele Union Jacks, im Westen viel auch sehr, sehr Politisches. Und man sollte so eine Tour mitmachen, um diese Botschaften lesen und verstehen zu können.
Klingt, als wäre es zum Teil doch noch so ein bisschen rückwärts gewandt und so, als wären einige Belfaster doch noch so diesem alten Konflikt erlegen oder in ihm gefangen.
Na, jene, die ihn live erlebt haben, vielleicht teilweise, ne, weil das kannst du ja nicht so abschütteln. Viele aber auch nicht oder zumindest sie haben einfach überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Und vor allem die Jüngeren, das ist mein Eindruck, schon überhaupt nicht. Die sind ja nicht damit groß geworden. Und also ich war mal weit im Osten unterwegs und bin auf das Freight gestoßen. Das ist so eine Art Diner in Räumen aus gestapelten Containern. Sehr cool und auch gut. Und Christopher, einer der Betreiber, der kommt eigentlich aus dem Westen. Und ich habe dann gesagt, wo er jetzt seinen Laden hat, das ist ja dann quasi so eine Art Feindesland. Also zum Teil ist es schon noch, finde ich, ganz schön präsent. Aber er hat dann einfach gesagt, dass ihn das null interessiert. Er fand die Location gut und fertig.
Mhm. Wahrscheinlich könntest du jetzt noch Zillionen weitere Orte in Belfast aufzählen, die dir gut gefallen haben.
Ich weiß schon, dass du jetzt gleich sagst, wir müssen zum Ende kommen.
Mhm. Gibt es denn noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
Viel, aber ich sage jetzt mal Banana Block. Das ist eine alte Leinenfabrik im Osten und heute, sie nennen sich Living Museum. Also viel Kultur, Workshops, die probieren da alles Mögliche aus. Bisschen Gastronomie, es gibt auch einen tollen Plattenladen namens Sound Advice. Warum das Ding Banana Block heißt, das ist irgendwie so eine kuriose Geschichte. Da hat wohl wirklich mal jemand Bananen gezüchtet.
In Belfast.
Ja, ich glaube. Also
interessant, noch ja, ein Grund hinzufahren.
In die Geschichte müsst ihr dann da nochmal näher einsteigen. Und was ich auch noch wichtig finde zu erwähnen, ich wäre bei mir jetzt auch schon einige Monate her, dass ich dort war. Ne? Und ich habe jetzt gelesen, dass ganz frisch eine Whisky-Destillerie eröffnet hat. Und zwar im ehemaligen Gefängnis an der Crumlin Road. Das ist im Nordwesten der Stadt. Und da gibt es Besichtigungen. Und das kann ich mir sehr interessant vorstellen. Also erstens, diese Whisky-Geschichte ist wichtig für die Stadt. Und dann an so einem Ort, wenn ich wieder hinkomme, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Und Silvia, ich glaube, da wirst du dich freuen. Lass uns doch zum Abschluss noch wandern gehen.
Ins Grüne, da bin ich ja immer dabei, sehr gern. Dafür müssen wir dann wahrscheinlich raus aus der Stadt.
Also, wir müssen nicht wirklich raus aus der Stadt, aber an ihren Rand, in den Westen. Ich bin auch da mit dem Rad hingefahren und zwar bis zum Belfast Castle. Und von dort kannst du dann aufsteigen auf Belfasts Hausberg. Der heißt Cave Hill oder auch Napoleon's Nose.
Wieder so ein super Name. Und ich erinnere mich, dieser Cave Hill, der kommt auch in Paul McVeighs Roman zweimal vor, ganz wichtiger Ort.
Genau.
Erzähl mal, warum heißt der so?
Angeblich kann man da aus einer bestimmten Perspektive das markante Napoleon-Profil erkennen. Mir ist das ehrlich gesagt nie so recht gelungen.
Vielleicht also, mit ein bisschen Whisky, mit ein bisschen
vielleicht
Fantasie.
Ja, so ein bisschen, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, also haben immer wieder Leute gesagt, schau und jetzt sieht man es genau.
Okay.
Sehr schöne Wanderung. Dauert auch so eine Weile, aber so ganz sanft ansteigend, bis man da dann oben ist. Ich hatte mich wie so oft mal wieder ein bisschen in der Zeit verschätzt. Also als ich dann oben stand, dachte ich so, oh, ich glaube, die Sonne geht bald unter und ich muss auch gucken, dass ich wieder runterkomme. Und
wie lange braucht man da?
Wieder finde. Oh, ich glaube, ich bin so eine Stunde sehr stramm hochgegangen. Mhm. Ich glaube, es gibt aber auch unterschiedliche Wege. Also man kann da von unterschiedlichen Seiten hoch. Ich weiß nicht, ob man sich so richtig dolle verlaufen kann. Wahrscheinlich nicht. Man hätte besser vorbereitet sein können, als ich es war. Und was wirklich toll ist, du stehst dann da oben und guckst quasi über die ganze Stadt. Und du siehst den Lagen, du siehst die Kräne, du siehst das Hinterland.
Das ist doch der perfekte Ort, um sich von der Stadt zu verabschieden.
Ja, muss man dann irgendwann, ne? Also tun wir es jetzt auch mit der eindeutigen Empfehlung, dorthin zu reisen. Wir verabschieden uns von Belfast und hoffen, dass wir euch Lust gemacht haben auf die Stadt. Großartige Stadt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt oder einen Wunsch, wohin es in einer der nächsten Folgen mal gehen sollte, dann schreibt uns gerne an podcast@merian.de. Uns hört ihr am 14. Juni wieder. Dann geht's in eine Region, die hat auch so ihre Troubles. Und dieses eine Land hat sich aber vom Geheimtipp zur ziemlich mondänen Destination gewandelt, nämlich Montenegro.
Das wird, glaube ich, richtig interessant. Vielen Dank, Tinker, dass du uns hier heute durch Belfast geführt hast. Und weil wir in der UNESCO City of Music waren, beenden wir diese Folge mit einem Song. Soap Girls heißt der, von der fantastischen Belfaster Musikerin Clara Tracy. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Russian gymnast over the beam on the bars on the floor. Je me touche. Once upon a time, we were so girls taking a bath. Salmon pink shaving in the sunlight. Take photographs in the bath. Comme du fromage analogue dans un rap. Pasteurize milking oneself to death. Over the beam, on the bars, on the floor. Je me torture. Once upon a time, we were so good.